Vogelperspektive anzuschauen. Bis jetzt haben wir immer Vers für Vers in die Tiefe gegraben. Heute machen wir mal den umgekehrten Ansatz und wir schauen von oben drauf, wie man einen Stadtplan anschaut. Und das ist auch ein sehr wertvoller Ansatz. Ich hoffe, dass wir sehen werden, wie das Ganze eine Einheit ist, wie alles zusammenpasst. Und dass wir sehen werden, wie sich Gottes Plan, Gottes Erlösungshandeln an uns Menschen, wie sich das vom ersten Buch bis zum Ende durchzieht. Und wir werden erkennen, dass wirklich nur Gott die Bibel geschrieben haben kann. Irgendjemand, der außerhalb der Zeit steht. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben, wie ich beim Studieren gehabt habe. Gottes Wort ist erstaunlich. Wir haben 66 Bücher von 40 Autoren geschrieben über eine Zeitspanne von 2000 Jahren in verschiedenen Kulturen, drei verschiedenen Sprachen geschrieben. Autoren vom Vizepräsidenten bis zum Hirten, zum König, zum Fischer. Und trotzdem sehen wir diesen Plan, diesen roten Faden drinnen. Also wirklich, wenn irgendjemand sagt, Gott hat die Bibel nicht geschrieben, der hat die Bibel noch nie gelesen. Es ist spannend. Der erste Mose. Wer hat den ersten Mose oder die ersten fünf oder die fünf Bücher Mose, es gibt ja nur fünf, geschrieben? Die Antwort ist ganz einfach: Mose. Mose. Es waren nicht irgendwelche anderen Autoren. Es gibt die sogenannte Quellentheorie, hat Wellhausen im 19. Jahrhundert vor allem populär gemacht. Und andere, und die haben begonnen, den Text zu zerpflücken von diesen fünf Büchern Mose. Und haben gesagt, nach bestimmten Kriterien haben versucht, es zu trennen und auseinander zu glauben. Und gesagt, das wurde von verschiedenen Autoren geschrieben über ein paar Jahrhunderte und dann letztendlich nach dem Exil, nachdem die Israeliten aus dem Exil zurückgekommen sind, hat das irgendein Endverfasser zusammengestellt. Und das ist Schrott. Wir werden nicht viel Zeit damit verbringen, mit diesen Theorien, weil das ist langweilig und es bringt nichts. Es ist einfach hineininterpretiert. Es wurden ja nie diese Texte gefunden von diesen angeblichen einzelnen Autoren. Es wurde einfach im Nachhinein hineininterpretiert. Und einfach aus diesen Denkvoraussetzungen, dass sie gesagt haben, die Religion der Israeliten hat sich durch Evolution entwickelt, wie alles andere. Und natürlich gibt es nichts Übernatürliches. Und diese Ereignisse mit den Vorvätern, das sind alles nur Legenden. Wem diese Theorien interessieren und eine Auseinandersetzung, der Josh McDowell hat ein ganz gutes Buch darüber geschrieben, wo es ja in die Tiefe geht. Das heißt auf Englisch Evidence that Demands a Verdict, das zweite Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob das zweite übersetzt ist. Ich weiß, das erste ist übersetzt, das heißt die Bibel im Test. Da geht es mehr um archäologische Funde und allgemeine Beweise für die Wahrheit der Bibel. Und das zweite Buch, da geht er konkret auf diese Theorien ein. Wir verschwenden keine Zeit damit. Es ist langweilig, das bringt nichts. Es reicht, das, was Jesus gesagt hat. Jesus erwähnt die fünf Bücher Mose 24 Mal im Neuen Testament. Und jedes Mal, wenn er davon spricht, sagt er, der Mose hat sie geschrieben. Und das reicht mir, wenn Jesus das sagt. Und Mose war mehr als fähig, die fünf Bücher zu schreiben. Er war erzogen im Hof von Ägypten, unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, war dann 40 Jahre lang in der Wüste und hat das Volk dann hinausgeführt. Er war sicher der optimale Mann. Das erste Buch Mose beschreibt Ereignisse von der Schöpfung, von Beginn von allem. Wir wissen nicht genau, wann es war. Bis etwa 1800 vor Christus. Die ganzen Jahreszahlen sind ungefähr, aber etwa die Ereignisse bis 1800 vor Christus. Das Thema des ersten Mose ist das Buch der Anfänge. Wir sehen im ersten Mose die Anfänge von so gut wie allem, außer Gott. Von Sünde, von Familie, von Opfer, von den Sprachen, von allem, außer Gott. Und das ist gut zu wissen. Wir Christen sind die einzigen, die wirklich wissen können, wo wir herkommen. Die wirklich erklären können, wer wir sind und wo wir hingehen. Weil wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, wissen wir nicht, wo wir hingehen. Und wir wissen letztendlich nicht, wozu wir da sind. Das ist das Problem, was die Menschen in der Welt heutzutage haben. Aber Gott sei Dank, Gott gibt uns die Antwort. Und wir dürfen das wissen. Schauen wir uns kurz den Überblick an. Das Buch fällt sehr klar in zwei Teile. Die ersten 11 Kapitel sehen wir vier wichtige Ereignisse. Zuerst die Schöpfung, dann den Sündenfall, die Flut und die Sprachenverwirrung, die Entstehung der Nationen. Das zeigt uns den Ursprung der Menschheit. Und dann vom Kapitel 12 bis zum Kapitel 50 sehen wir vier wichtige Personen. Das zeigt den Israeliten den Ursprung ihrer Nation, wo sie herkommen. Das ist der Abraham, der Isaak, der Jakob und der Josef. Oder eine andere Einteilung wäre, die hat mir auch sehr gut gefallen. Man könnte sagen, die ersten beiden Kapitel sehen wir die Schöpfung. Und dann in den Kapiteln 3, Kapitel 3 ist der Sündenfall, bis zum Kapitel 11 sehen wir die Degeneration der Schöpfung und der Menschen vor allem. Und dann von Kapitel 12 bis Kapitel 50 sehen wir die Regeneration oder die Erneuerung, die Wiederherstellung durch Gott, wo Gott anfängt, den Abraham herauszurufen. Interessant, wir sehen den Fortschritt von Sünde, den Effekt von Sünde vom Individuum, geht über zur Familie und letztendlich die ganze Gesellschaft ist korrumpiert. Und genauso fängt Gott auch an, wiederherzustellen. Fängt an mit Abraham, ruft einen Menschen hinaus, geht er über seine Familie und letztendlich eine Nation. Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Einer der wichtigsten Sätze in der Bibel überhaupt. Widerlegt so gut wie alle Philosophien, die heutzutage populär sind. Ob das Atheismus ist, das heißt Gott schuf im Anfang. Ob das Evolution ist, die sagen, alles ist durch Zufall entstanden. Nein, Gott schuf. Ob das Pantheismus ist, es gibt viele Götter, Gott sagt. Und die sagen, alles ist Gott. Na, wir haben Gott schuf, Himmel und Erde. Die Trennung zwischen Gott und der Schöpfung sehen wir. Wir sehen auch, dass es nicht nur Materialismus ist. Er schuf Himmel und Erde. Materialismus, das Materielle ist nicht alles. Wie hat Gott geschaffen? Der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 3, sagt uns, Gott schuf durch sein Wort. Oder Psalm 33, Verse 6 und Verse 9 sagen uns das auch. Gott hat aus dem Nichts alles in die Existenz gesprochen. Im Vers 2 heißt es dann, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Manche nehmen an, dass es da eine Zeitperiode gab zwischen Vers 1 und Vers 2. Wir wissen es nicht, aber es ist sehr gut möglich, dass in diese Zeit hineinfällt der Fall von Satan und wo er auf die Erde geworfen wurde und die Rebellion, die er geführt hat und dass dadurch die Erde verwüstet war und dann wäre der Vers 2 sozusagen eine Wiederherstellung von der ursprünglichen Schöpfung. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das wäre dann eine neue Geburt durch den Geist Gottes. So wie wir eine neue Geburt erleben durch den Geist Gottes. Das Wort schuf ist interessant. Vor allem interessant, in welchen Stellen hier das Wort schuf vorkommt. Das Wort schuf oder bara im Hebräischen kommt im Schöpfungsbericht dreimal vor. Und das betont wirklich die Besonderheit dieser Ereignisse. Wir sehen zwei Worte, Gott schuf und dann heißt es, und Gott machte. Wo er sagt, schuf, hat er immer etwas Neues geschaffen. Und dann hat er das differenziert, was er geschaffen hat, das machte er dann. Das erste Mal sehen wir in Vers 1, Gott schuf Himmel und Erde. Gott hat alles, was existiert, aus dem Nichts erschaffen. Das zweite Mal sehen wir das in Vers 21. Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden, lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das zweite Mal, wo wir das Wort sehen, ist, wo Gott lebendige Wesen schafft, bewusstes Leben. Und das dritte Mal sehen wir im Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Wir sehen auch die Dreieinigkeit hier, gleich ganz am Anfang der Bibel. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Im Kapitel 1 bis zum Kapitel 2, Vers 4 ist der Name, der für Gott steht, Elohim. El ist der Name für Gott und Elohim ist eigentlich eine Plural, bezeichnet einen Plural. Wir sehen auch da die Dreieinigkeit. Dann vom Vers 5 im Kapitel 2 an wird Gott als Herr bezeichnet. Wenn immer wir Herr in Großbuchstaben sehen, dann ist es das Wort Yahweh. Es ist Gottes Name im Handeln mit den Menschen, in seiner Beziehung mit uns. Also das erste Mal schuf Gott Himmel und Erde aus dem Nichts, das was existiert. Das zweite Mal, wo wir den sehen, in Vers 21 sehen wir, wo er bewusstes Leben schafft. Und jetzt hier im Vers 26 und Vers 27. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ha, die Betonung, hier sehen wir es gleich dreimal. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Gott will hier etwas betonen. Wir sehen hier die Differenzierung zwischen den Menschen und allen anderen bewussten Lebewesen. Und das ist ganz wichtig. Das ist was, was die Welt sich auch nicht erklären kann. Sie sagen, entweder alles ist Gott, oder sie sagen, wir sind eigentlich alle gleich. Der Mensch ist nicht mehr als ein Tier. Gott macht hier eine klare Unterscheidung. Wir können wissen, wer wir sind. Wir wissen, dass wir nicht Gott sind. Das ist die eine Trennung. Gott schuf. Wir sind Geschöpfe, wir sind nicht Gott. Das ist es, was uns von Gott unterscheidet. Aber gleichzeitig heißt es, Gott schuf uns in seinem Ebenbild, als Personen. Gott ist eine Person und Gott hat uns als Personen erschaffen. Wir können Beziehungen von Person zu Person mit ihm haben. Das ist es, was uns mit Gott eint, was wir gemeinsam mit ihm haben. Und das ist das, was uns unterscheidet von den Tieren zum Beispiel oder aller anderen Schöpfung. Was Gott uns in seinem Bild gemacht hat. Deswegen sind wir auch unendlich wertvoll, weil Gott uns in seinem Bild gemacht hat. Das sagt mir, wir sind nicht aus Zufall hier. Das sagt mir, Gott hat dich und mich gewollt und wir sind ihm wertvoll. Im Vers 16 sehen wir dann, Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Die Menschen hatten irrsinnige Freiheit. Die durften fast alles. Aber Gott hat ihnen eine Grenze gesetzt. Die waren wirklich frei. Die durften nackt durch den Garten laufen. Probier du das mal. Wenn nackt durch die Straßen, wirst verhaftet werden. Aber Gott hat ihnen da eine Grenze gesetzt. Sie hatten sehr große Freiheit, aber Gott hat gesagt, von dem Baum dürft ihr nicht essen. Gott hat das getan, weil er eine sinnvolle Beziehung haben wollte zu den Menschen. Und eine sinnvolle Beziehung ist nur möglich, wenn freier Wille da ist, wenn eine Entscheidung da ist. Gott wollte Liebe, eine Liebesbeziehung. Und Liebe kann man nicht erzwingen. Ich kann jemandem eine Pistole an den Kopf halten und sagen, sag, ich liebe dich. Und er sagt das vielleicht, aber das ist keine sinnvolle Beziehung. Und Gott hat uns geschaffen für eine Liebesbeziehung mit ihm. Diese ganze Bibel ist ein Liebesbrief. Gut, wir kommen dann ins Kapitel 3, der Sündenfall. Das ist auch ein wichtiges Kapitel, was uns erklärt, warum die Welt so ist, wie sie jetzt ist. Wir sind alle in diesem kosmischen Kampf drinnen. Es passt gut, dass der Marc letzte Woche drüber geredet hat, über diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Zwischen Gott und Satan letztendlich. Und ich glaube, fast alles, was wir tun, ist involviert in diesem Kampf. Fast alles, was ich sage, was ich denke. Wenn wir wirklich den geistlichen Bereich sehen könnten, es wäre interessant. Würden wir sehen, dass das alles durchdringt. Wir sehen Satan am Anfang von Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Satan erscheint ihnen in materieller Gestalt, um sie auf dem materiellen Level zu versuchen. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Die Methoden von Satan haben sich nicht verändert. Das Erste ist, was er tut, er stellt Gottes Wort in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Ich meine, schließlich ist es so oft übersetzt worden und überliefert worden und das, was wir heute in der Bibel haben, das kann doch unmöglich wahr sein. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und du sollst sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Gott hat übrigens nie gesagt, dass sie die nicht berühren dürfen. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, glatte Lüge, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Satan stellt hier die Güte Gottes in Frage. Sagt, Gott will euch was Gutes vorenthalten. Gott meint es nicht gut mit euch. Zwei Dinge, die Satan immer tut. Er wird das Wort Gottes anzweifeln und er will uns dorthin bringen, dass wir die Güte Gottes anzweifeln in unserem Leben. Gott meint sein Gut mit dir. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass seine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Wir sehen auch da eine Linie durch die ganze Bibel. Die Methoden haben sich nicht verändert. Das sind die drei Dinge, mit denen Satan Jesus versucht hat. Wird uns erklärt im ersten Johannesbrief in Kapitel 2. Die Dinge, die in der Welt sind. Die Lust der Augen. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Also Lust des Fleisches. Und dass eine Lust für die Augen war. Lust des der Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Hochmut des Lebens. Das ist das Waffenarsenal von Satan. Diese drei Dinge. Vers 7, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Und das war, was Gott von Anfang an vorhatte. Dafür sind wir Menschen erschaffen worden. Gott ist da herumgegangen, spazieren gegangen im Garten mit ihnen und sie haben ihn gehört. Wir sehen im nächsten Vers, dass sie sich versteckt haben vor seinem Angesicht. Sie haben Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das war, was Gott vorgehabt hat für uns. Das war sein Plan für uns. In Vers 9, da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen im Garten. Ganz wichtig zu sehen, den Sündenfall und die Konsequenzen daraus. Die Welt ist nicht normal, so wie wir sie sehen. Wir sind nicht normal. Es hilft mir, die Welt zu verstehen. Es hilft uns. Mir ist es ein Trost, das zu wissen. Ich meine, wir schauen uns die Welt an und wir sehen das ganze Leid in der Welt und wie es zugeht. Wir schauen uns manchmal die verrückten Umstände in unserem Leben an. Wir schauen uns selbst an und sehen, wie Paulus sagt, dass in uns, in unserem Fleisch, nichts Gutes wohnt und das, was ich tun will, tue ich nicht und das, was ich nicht tun will, das tue ich und ich, unglücklicher Mensch, wer wird mich retten? Wir sind entfremdet, um ein modernes Wort zu verwenden. Wir spüren irgendwie, es ist nicht so, wie es sein soll. Irgendwie läuft es faul. Wir haben diese Hoffnungen, wir haben die Sehnsüchte, wir haben diese moralischen Empfindungen, was richtig ist, was gut wäre. Und doch werden die scheinbar nicht erfüllt. Oder irgendwas läuft falsch in diesem Universum. Irgendwas läuft falsch mit mir. Und die Menschen in der Welt können das nicht verstehen. Aber wir wissen, dass es nicht von Anfang an so war. Die Welt nimmt an, dass so wie es heute war, war es immer. Die Wissenschaft nimmt das übrigens auch an. Dass immer alles so war, wie wir es heute beobachten können. Die Bibel sagt uns Gott sei Dank, es war nicht so. Sondern das, wie die Welt heute ist, das, was wir in uns heute sehen, das ist nicht normal. Und das Gute ist, wir sind auf dem Weg nach Hause. Gott ist dabei, das wiederherzustellen. Und unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unser Verlangen, das hat wirklich eine Erfüllung. Und es wird nicht mehr lang dauern und wir werden zu Hause sein bei ihm. Und wir können wieder erleben, das, was er von Anfang an vorhatte, mit ihm gehen, ihn hören, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Dadurch verstehen wir auch, dass Gott nicht grausam ist. Viele Philosophen haben das erkannt. Sie haben gesagt, wenn es Gott gibt, dann ist er ein Monster. Oder dann ist er der Teufel, glaube ich, alleine gesagt. Und es stimmt, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, dass Gott die Welt so erschaffen hat, wie sie ist. Wir sehen dann auch hier, dass Gott nicht das Gute und das Böse erschaffen hat. Sondern, dass der Mensch diese Verwandlung, wenn wir so sagen wollen, hervorgebracht hat. Das heißt, wir haben auch eine wirkliche Grundlage, gegen das Böse anzukämpfen und für das Gute zu kämpfen. Wenn Gott beides erschaffen hat, würden wir Gott gegen Gott kämpfen. Und wir versuchen, das Böse zurückzudrängen. Die Welt ist nicht normal. Wir sind nicht normal. Aber Gott ist dabei, es wiederherzustellen. Es ist gut, dass wir das wissen können. Gleich nach dem Fall des Menschen sehen wir Gottes Heilshandeln, sehen wir seine Gnade. Im Vers 15 sehen wir die erste Prophetie. Gott sagt hier zu der Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, das ist Jesus, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Dann im Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wir haben im Vers 15 die erste Verheißung. Im Vers 21 lehrt Gott ihnen von Anfang an, dass es ein Ersatzopfer geben muss für Sünde, dass Blut vergossen werden muss. Gott bekleidet sie mit Fell. Ein unschuldiges Tier muss sterben für ihre Sünde. Wir sehen nachher, wie sich das fortsetzt in den levitischen Gesetzen, in diesen ganzen Opfern und Vorschriften und letztendlich auf Golgatha. Dieses Bild, was Gott den Menschen von Anfang an hier lehrt. Im Gegensatz zu den Feigenblättern, die die Menschen sich angeheftet haben. Das ist Religion. Menschen versuchen, sich selbst in Beziehung zu Gott zu bringen. Gott sagt, na, das geht nicht. Mein Weg ist dieses Opfer. Hat sie bekleidet mit den Fellen. Und dann schmeißt er sie aus dem Garten hinaus. Das war wirklich ein Schutz. Gott sagt, damit sie nicht noch vom Baum des Lebens essen und ewig in diesem gefallenen Zustand leben. Und wir sehen die Konsequenzen der Sünde. Wir werden das sehen gleich persönlich in den Menschen. Das haben wir gerade gesehen. Vers 16 und folgende. Es wird weitergehen auf die Familie. Im Kapitel 4 ist der erste Mord der Geschichte, wo der Kain den Abel erschlägt. Und dann geht es weiter auf die ganze Gesellschaft. Was war die Ursache des Sündenfalls? Mal letztendlich Unglaube. Menschen haben Gott nicht vertraut. Satan hat es geschafft, Menschen dazu zu bringen, Gott nicht nur zu vertrauen, mit seinem Wort zu glauben, mit seinem Wort gehorsam zu sein. Und Glaube und Gehorsam gehört wirklich zusammen. Das eine ist nur das Praktische von dem anderen, was man glaubt. Und er hat sie dazu gebracht, die Güte Gottes anzuzweifeln. Unglaube. Das ist auch ein wichtiges Prinzip, was wir lernen. Unser Leben, unsere Beziehung mit Gott realisieren wir durch Glauben. Das ist der Schlüssel, das ist das grundlegende Prinzip. Und wir sehen das später im Leben von den Patriarchen, von den Urvätern. Wenn sie versagt haben im Glauben, haben sie versagt im praktischen Leben. Glaube. Vertrauen auf Gott, das ist das Prinzip unseres Lebens. Glaubst du Gott, das ist der Schlüssel zum Leben. Gott, ich vertraue dir, egal was passiert, egal was um mich herum ist. Ich glaube dir, Gott, dass dein Wort wahr ist, dass du die Wahrheit sagst und dass du nach deinem Wort handeln wirst. Das sind zwei ganz wichtige Lektionen, die wir am Anfang vom 1. Mose lernen können. Das erste ist, der Mensch ist nicht nur Staub, sondern wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes für eine Beziehung mit ihm. Und das zweite ist, wir finden Wahnsinn im Leben, wenn wir Gott vertrauen und ihm gehorchen. Das ist ein Prinzip, was wir durch die ganze Bibel hindurch sehen. Und Gott zeigt uns auch gleich den Heilsplan, den er hat, wie wir erlöst werden, von Anfang an. Blättern wir weiter. Kapitel 4, der erste Mord. Kapitel 5 ist dann der Stammbaum von Noah. Ein langweiliges Kapitel. Diese ganzen Generationen folgen und Stammbäume, Namen. Etwas, worüber wir gern weglesen. Aber es ist total spannend. Ich habe das auch erst letzte Woche gelesen. Wenn man diese Namen übersetzt aus dem Hebräischen, sehen wir wirklich Gottes Heilsplan dahinter. Das ist total faszinierend. Der Name Adam heißt Mensch. Wissen die meisten. Dessen Sohn war der Seth. Das heißt übersetzt gesetzt. Vers 25. Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt, anstelle Abels. Seth heißt gesetzt. Dessen Sohn ist der Enosch. Enosch bedeutet so viel wie menschlich. Der ganze Kontext von sterblich, vergänglich, krank, in dem Sinn, menschlich in dem Sinn, das klingt da an. Dessen Sohn war der Kenan. Kenan heißt Leid oder Kummer. Klagelied kommt von der Wurzel. Und der Sohn von Kenan war Mahalalel. Denken an Halleluja, Mahalal heißt Preis oder Preisen und El ist der Name für Gott. Das haben wir auch schon gehabt. Es sind viele Namen vorgekommen. Wir denken an Daniel. Gott ist Richter. Gott richtet. Heißt Daniel. Also Mahalael heißt so viel wie der gepriesene Gott. Oder diese Übersetzungen oder Wortbedeutungen, Lesearten sind nicht ganz eindeutig immer. Manche sagen auch von Gott, der von Gott erkannte, oder der gepriesene Gott, Mahalalel. Dessen Sohn war Jared. Das kommt von der hebräischen Wurzel Yarad, das heißt herabkommen. Der Sohn von Jared ist interessant, das war der Henoch. Die Wortwurzel bedeutet so viel wie lehren oder trainieren, unterweisen, einweihen. Es war ein interessanter Kerl, der Henoch. Vers 21, Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Jahre Henochs betrugen 365 Jahre. Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Henoch ist entrückt worden. Gott hat ihn weggenommen. Dessen Sohn war der Methuselah. Das war der älteste Mensch, der je gelebt hat. Im Vers 27 heißt es, 969 Jahre betrugen seine Tage. Der älteste Mensch. Sein Name ist aus zwei Worten zusammengesetzt. Das Wort für Tod und Schalak heißt so viel wie bringen. Also sein Tod wird bringen. Wahrscheinlich hat der Henoch eine Prophetie erhalten. Es ist interessant zu sehen, dass das Jahr, in dem der Methuselah gestorben ist, das Jahr war, wo die Flut gekommen ist. Deswegen hat er seinen Sohn wahrscheinlich getauft, sein Tod wird bringen. Könnt ihr euch vorstellen, dieses Kind aufzuziehen? Jedes Mal, wenn der in irgendeiner gefährlichen Situation war. Sein Tod wird bringen. Interessant. Das Jahr, wo der Methuselah gestorben ist, ist die Flut gekommen. Der Sohn von Methuselah war Lamech. Ja, Lamech heißt entweder mächtig oder jammern oder verzweifelt sein. Und der Sohn von Lamech war der Noah. Und Noah heißt so viel wie Ruhe oder Trost. Vers 29, er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und der Mühsal unserer Hände. Noah heißt Ruhe oder Trost. Wenn wir das jetzt zusammensetzen, haben wir Mensch, gesetzt, menschlich oder sterbliches Leid. Also der Mensch ist gesetzt zu menschlichem Leid oder Kummer. Und dann haben wir den gepriesenen Gott herabkommen, lehren. Sein Tod wird bringen. Jammern, verzweifeln, Ruhe, Trost. Oder mächtigen Trost. Also der gepriesene Gott wird kommen und sein Tod wird bringen, den Jammernden Ruhe oder Trost. Oder wird mächtigen Trost bringen. Interessant, hä?
Ja, also ich meine, es kommen ja noch ein paar mehr Kinder zu ihm, die man jetzt auch anführen könnte, die dann auch mit mir, ja.
Ah, vom Noah.
Bis zum Noah, ja.
Das ist die Geschlechterfolge von
So.
Adam bis Noah.
So, und die anderen? Gut.
Hier im Kapitel 5. Interessant. Ist das zufällig so? Ich glaube nicht. Interessant, dass wir Gott sehen, hinter jeder Seite der Bibel. Die Leute haben denen damals einfach Namen gegeben, den Kindern. Sein Tod wird bringen. Okay. Die Flut und der Noah, der wird uns trösten von unserem Leid. Also heißt er Ruhe oder Trost. Sicherlich hat das kein jüdischer Rabbi geschrieben. Gut, im Kapitel 6 sehen wir die Verdorbenheit der Menschen. Dieser Fluch, dieser Diese Folge, Konsequenz der Sünde geht auf die Gesellschaft, auf die Menschheit über. Dann haben wir ein paar ganz seltsame Verse, die ersten paar Verse im Kapitel 6 von diesen Göttersöhnen, die zu den Töchtern der Menschen eingehen. Und dann die Folge davon sind diese komischen Riesen, die auf der Erde waren. Eine ganz komische Stelle und es gibt verschiedene Interpretationen dafür. Ich persönlich glaube, dass es ein dämonischer Anschlag war auf den Menschen, auf den kommenden Erretter letztendlich. Diese Göttersöhne ist oft eine Bezeichnung für Engel. Ich glaube, dass das gefallene Engel war, die versucht haben, die Linie des Messias zu versauen. Ja, die Satan hat damals nicht mehr gewusst als diese eine Prophetie, dass der Nachkomme aus dem Samen der Frau kommen wird, ein Nachkomme der Frau sein wird. Und ich glaube, hier ist eine dämonische Attacke auf den Retter, den Gott senden will, auf den Heilsplan Gottes. Ich glaube, das ist auch der Kontext für die Flut, dass Gott hier eingegriffen hat. Wir sehen das in der Sintflut, ist auch noch im Kapitel 6. Gott greift ein und vereitelt diesen Anschlag, diesen dämonischen Anschlag. Gott ist souverän und Gott wird seinen Plan ausführen. Ist gut zu wissen, auch für unser Leben. Manchmal gut, einen Schritt zurückzumachen und das große Bild anzusehen. Und Gott ist souverän, er sitzt auf dem Thron und er hat die Dinge unter Kontrolle. Wir haben auch ein interessantes Bild. Drei Kategorien von Menschen in dieser Flut, in diesem Gericht. Diejenigen, die umkommen in der Flut, dann hatten wir den Henoch, der entrückt worden ist, und wir haben den Noah und seine Familie, die durch die Flut hindurchgehen. Genauso wird es sein am Ende der Zeit. Die große Trübsal, die Gemeinde wird entrückt werden. Das Volk Israel wird durch die Trübsal hindurchgehen und bewahrt werden. Und die anderen Menschen werden umkommen. Blätter mal weiter zum Kapitel 9. Gottes Bund mit Noah. Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Entstehung der Nationen. Wir sehen im Kapitel 9 auch die Entstehung von Regierung. Und die Menschen haben gegen diesen Auftrag Gottes rebelliert. Was auch sonst. Im Kapitel 11 der Turmbau zu Babel. Eine Rebellion gegen Gottes Gebot. Und Gott greift auch hier wieder ein. Und wir sehen die Sprachenverwirrung und die Zerstreuung. Und endlich dann wirklich die Entstehung der Nationen, wie Gott es den Menschen angeordnet hat. Ist doch interessant, dass es noch Überreste gibt in den verschiedenen Sprachen. Von dem, was ganz am Anfang im ersten 10 Kapitel der Schöpfung passiert ist. Ich habe gelesen in den chinesischen Zeichen, in der Zeichensprache. Die schreiben ja mit so Zeichen. Aber das Zeichen für 8, wenn man das nimmt mit dem zusammensetzt mit dem Zeichen von gemeinsam und dem Zeichen von Erde, dann ergibt das das Zeichen für das Wort alles oder ganz. Und wenn man das wieder zusammensetzt mit dem Zeichen von Wasser, ergibt das das Wortzeichen für Flut. Interessant, ne? Oder das Wortzeichen für Staub und das Wortzeichen für Hauch des Mundes und das Wortzeichen für lebendig, wenn man das zusammensetzt, kriegt man Sprechen, das Zeichen für Sprechen. Wenn man das Zeichen für Sprechen mit dem Zeichen für Gehen zusammensetzt, hält man das Wort erschaffen. Interessant, ne? Gott ist in den Garten gegangen und hat gesprochen mit den Menschen. Ein anderes Zeichen, das Wort für Zeichenwort für Bäume und das Zeichenwort für Frau gemeinsam, da gibt das Wort Begehren. Vielleicht ein Hinweis auf den Sündenfall. Vers 12, der große Abschnitt. Wir hatten 4 Ereignisse gesehen. Die Schöpfung, den Sündenfall, die Flut und die Entstehung der Nationen. Oder die Schöpfung und die Degeneration. Jetzt sehen wir einen Neubeginn, einen Einschnitt in diesem Buch, im Kapitel 12, wo der Herr mit der Erneuerung, mit der Regeneration anfängt. Wir werden jetzt vier wichtige Personen, die Erbväter von Israel, sehen. Gott ruft den Abraham, einen Heiden, aus seinem Land hinaus. Vers 1 im Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Diese Verheißung des Retters geht jetzt, es wird immer konkreter, geht auf den Abraham über. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, ich glaube, wir sollen überhaupt keinen Menschen verfluchen.
Ja, darf ich gerade diesen Anrufen? Also, es reicht doch so, dass der Liebesfreude sie verflucht oder der verflucht sein, ja. Also, wir wünschen natürlich als Christen wünschen ihnen alles Gute. Ja?
Ich glaube, in der Bibel steht es umgekehrt: Wer das Volk segnet, wird gesegnet werden.
Steht beides
drin. Steht beides drin.
Ja. Und damit geht es ja auch für die Araber, der liegt ja auch nachkommt von Abraham.
Ja,
es
kommt ein bisschen später, den Ismael und den Isaak, die zwei Linien. Interessanter, Ismael, das Werk des Fleisches. Die Araber sind Nachkommen Ismaels. Wir sehen den Konflikt, der eigentlich heute noch vor sich geht.
Ja, aber ich bin überrascht, was da passiert ist, was das für Auswirkungen hat.
Abraham, Gott fängt seine Regeneration wieder mit dem Individuum an. Und der Abraham hat an Gott geglaubt, mit ein paar Unterbrechungen, ein paar Durchhänger gehabt in seinem Glauben, aber im Großen und Ganzen war der Abraham einer, der Altäre gebaut hat, der mit Gott gegangen ist. In Jakobus 2,23 steht, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Siebenmal hat Gott mit Abraham gesprochen, auch sehr persönlich. Kapitel 14, ein interessantes Bild. Im Vers 18 sehen wir den Melchisedek, den König von Salem, dass der Brot und Wein herausbringt. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, den Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hände ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Melchisedek, ein Bild für Jesus. Hebräerbrief. Jesus ist unser hoher Priester. Wir sehen hier den Hohenpriester Melchisedek. Salem ist übrigens Jerusalem. Den Hohenpriester, noch bevor das Gesetz gegeben wird. Wir sehen auch den Zehnten hier zum ersten Mal. Auch bevor das Gesetz gegeben worden ist. Kapitel 15, der Bund Gottes mit Abraham. Im Vers 6 heißt es, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham ist der Vater des Glaubens. Im Römerbrief im ersten Kapitel heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott lehrt von Anfang an dieses Prinzip, dass wir gerechtfertigt sind, nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Abraham glaubte dem Herrn und errechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Jetzt kommen wir im Kapitel 16 zu Ismael. Das Werk des Fleisches, wo Abraham versucht hat, Gott ein bisschen auszuhelfen. Kapitel 17 ist die Namensänderung, die Beschneidung und die Verheißung nochmals an Abraham, dass er ihm das Land geben wird. Und Gott verheißt ihm auch den Isaak. Das ist ein Sohn durch die Sarah, der Sohn der Verheißung. Kapitel 19 wird Sodom zerstört, Wir sehen auch hier wieder, dass der Lot, der Engel den Lot hinausführt aus dem Gerecht. Gott wird die Seine nicht mit den Ungläubigen richten. Wir blättern weiter. Isaak wird geboren. Kapitel 22. Ein ganz wunderbares Bild, ein ganz starkes Bild für das Werk Jesu am Kreuz für uns im Alten Testament. Wahrscheinlich das Kreuz im ersten Buch Mose. Es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Der einzige Sohn. Gott erkennt den Abraham, das Werk des den Ismael, das Werk des Fleisches, gar nicht an. Deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Einzige Sohn, der geliebt ist. Den Isaak, und du ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. 3 Tage lang war der Isaak tot in den Gedanken von Abraham, seinem einzigen Sohn, den er lieb hat. Da sagte Abraham zu seinem Knecht: Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Abraham hat Glauben gehabt. Er hat gesagt: Ich und der Junge werden zurückkehren. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Er hat geglaubt, dass Gott fähig ist, den Isaak aus den Toten aufzuwecken, wenn nötig. Gott hat ihm die Verheißung gegeben, durch den Isaak wirst du Nachkommen haben. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Erinnert ihr euch an einen anderen Sohn, auf dem das Holz für das Opfer gelegt worden ist? Das Kreuz auf Jesus. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer sehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Isaak war kein kleiner Junge. Isaak war ein ausgewachsener Mann zu dem Zeitpunkt. Was wir hier sehen, ist ein freiwilliges Opfer. Er hat sich aus freiem Willen dem Willen des Vaters hingegeben. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Ah, das hatten wir schon. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Sehen, der Engel hält ihn dann auf und er findet den Widder, den er anstelle seines Sohnes als Brandopfer opfert. In Vers 14: Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird er sehen, von dem man noch heute sagt: Auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Das war der Berg Moria. In der zweiten Chronik lesen wir im Kapitel 3, dass das der Ort war, wo der David, da war diese Tenne, die der David gekauft hat, wo Salomo dann den Tempel gebaut hat. Ein Stückchen nördlich davon, oben auf dem Berg, wenn man das auf der so einer topologischen Karte anschaut, war Golgatha. Der Berg, wo der Herr sich ein Opfer ersehen wird. Wenn irgendjemand sagt, Gott hat die Bibel nicht geschrieben, er kennt die Bibel nicht. Ein ganz starkes Bild hier. Ein prophetisches. Für das, was Jesus getan hat. Kapitel 23 stirbt die Sarah. Kapitel 24 wirbt der Knecht von Abraham um eine Braut für seinen Sohn Isaak. Das ist ein schönes Bild auf das, was der Heilige Geist tut. Der eine Braut sammelt Isaak als ein Bild für Jesus. Isaak hat ein stilles, ein einfaches Leben gelebt. Im Vergleich zum Abraham hatte er einen passiven Glauben. Er war still, er hat Brunnen gegraben und aber auch er hat an Gott geglaubt. Und das ist das wichtige Prinzip, haben wir gesagt. Er hat Gott vertraut. Und Gott hat auch ihn verwendet. Eines der schönen Dinge, die wir sehen, ist, wie Gott Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten gebraucht. Und Isaak war ruhiger, Gott hat nur zweimal mit ihm gesprochen. Es war mehr so Ermutigung. Später sehen wir den Jakob, gleich nachher die Geschichte Isaaks hier, Kapitel 25, Jakob und Esau. Die Geschichte Esaus, Jakobs. Jakob war ein unruhiger Mann. Er war sehr aktiv, war ein Betrüger eigentlich, bis Gott ihn gebrochen hat. Aber er hat trotzdem an Gott geglaubt. Und interessant, wenn wir anschauen, Gott hat, glaube ich, fünfmal mit ihm geredet. Und wenn immer er mit dem Jakob Gott geredet hat, war das eigentlich immer zur Korrektur. Er musste ihn immer wieder zurück auf den rechten Weg bringen. Schön zu sehen, wie Gott mit verschiedenen Persönlichkeiten handelt. Wie er sie gebraucht und mir ganz persönlich mit ihnen wirkt. Vers 23 im Kapitel 25. Esau und Jakob, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus seinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird den Jüngeren dienen. Die beiden haben sich schon im Mutterleib gestritten. Ein Streit, der über Jahrhunderte weitergeht zwischen Esau und Jakob.
Mir hat aufgefallen beim Lesen, dass die Nachkommen von Israel, dann gab es noch diese Affäre von Lots Töchtern mit ihm und die Nachkommen von Esau. Und das waren genau die Leute, mit denen die Israeliten nachher die größten Schwierigkeiten hatten, also diese Stämme. Also überall da eigentlich, wo Menschen so ihren Willen durchgesetzt haben, selber was in die Gänge gebracht haben, da hat es wieder Schwierigkeiten fürs Volk der Verheißung gegeben.
Ja. Herodes war ein Nachkomme von Esau, war ein Idumäer, einer der letzten. Das kommt von Edomiter, Edomiter waren die Nachkommen von Esau. Und das war auch ein Anschlag auf die Linie des Messias, auf den Retter. Hat alle Kinder umbringen lassen. Dieser Konflikt, der hier beginnt, hat sich fortgesetzt. Sehen jetzt die Geschichte von Jakob, wie er in Laban durch die harte Schule des Lebens geht und sich durch Betrügereien trotzdem reich wird und dann letztendlich bricht ihm Gott. Vorher noch ein interessantes Ereignis im Kapitel 28, in Vers 11. Er gelangte an einer Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Ziemlich harter Polster, so ein Stein. Vor allem, kein Wunder, dass der geträumt hat. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand auf ihr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Diese Verheißung geht weiter auf den Jakob. Es wird immer konkreter. Und siehe, ich bin mit dir und ich werde dich behüten überall, wohin du gehst, und will dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Auch ein Bild, was wir im Neuen Testament sehen, im Johannesevangelium im Kapitel 1, Vers 51. Die Begebenheit mit Nathanael, wo Philippus, glaube ich, den Nathanael zu Jesus bringt und Jesus sagt zu Nathanael, ein Mann, in dem kein Tadel ist, und noch bevor ich mit dir redete, habe ich dich unter dem Baum sitzen sehen oder so. Und Nathanael sagt, oh, ich erkenne, dass du ein Prophet bist, dass du der Sohn Gottes bist. Und Jesus sagt, weil ich dir sage, ich habe dich unter dem Baum gesehen, glaubst du? Und er sagt, weil ihr werdet viel größere Dinge sehen. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel auf- und absteigen auf den Sohn des Menschen. Was Jesus hier sagt, ist, ich bin die Leiter, die Jakob gesehen hat. Ich bin der, der zwischen Himmel und Erde steht. Der Mittler, der zwischen Gott und den Menschen. Also auch hier ein prophetisches Bild auf Jesus hin. Kapitel 28. In Vers 32, Kapitel 32 ringt Jakob dann mit Gott. Und Gott bricht ihn und er gibt ihm einen neuen Namen, Israel. Kapitel 35, am Ende vom Kapitel 35 sehen wir die Söhne Israels aufgezählt, die 12 Stämme Israels.
Kannst du die beiden Übersetzungen von den Namen von Jakob und Israel?
Jakob heißt so viel wie Betrug und Israel heißt Kämpfer Gottes, ja, oder Gottesstreiter. Die 12 Stämme Israels. Was auch interessant ist daran, habe ich da hinten auf dem Zettel drauf, dass es von Adam bis zu Jakob nur 4 Generationen waren. Wenn man die Stammbäume durchliest und die Jahreszahlen, finden wir das heraus. Der Adam war noch ein Zeitgenosse von Lamech, dem Vater von Noah. Und der Noah war ein Zeitgenosse von Abraham. Und Abraham war noch ein Zeitgenosse von seinem Enkel Jakob. Also wir sehen die ganze Ursprungsgeschichte war nicht so lang her von der Überlieferung. 4 Generationen ist nicht so lang. Vom Adam, die haben halt alle sehr lang gelebt. Der Methuselah hat alle Rekorde geschlagen. Aber vom Adam, vom ersten Menschen, der noch mit Gott gegangen ist im Garten Eden, bis zu Jakob oder Israel, dem Stammvater der 12 Stämme, waren es nur 4 Generationen. Auch interessant. Gut. Geschichte Jakobs. Wie gesagt, 4 wichtige Personen im zweiten Teil. Abraham, Isaak, Jakob. Kapitel 37 fängt die Geschichte von Josef an. Josef ist ein Vorbild in der Bibel. Einer der wenigen, über den nichts Schlechtes gesagt wird. Ein sehr gottesfürchtiger Mann. Auch ein Bild für Jesus in vielen, vielen verschiedenen Bereichen. Josef war geliebt von seinem Vater und gehasst von seinen Brüdern. Er hat nach dem Besten seiner Brüder getrachtet, aber die haben ihn verkauft. Die haben ihn ungerechtfertigt angeklagt. Josef ist versucht worden. Er hat nicht gesündigt. Er hat als Unschuldiger gelitten durch die Hand von Heiden. Er ist zu den Verbrechern gerechnet worden, aber ist befreit worden durch die Hand Gottes. Und er ist erhoben worden über ganz Ägypten, zur Rechten des Königs, wenn man so sagen will. Er war ein wunderbarer Ratgeber. Er hat eine heidnische Braut gehabt. Er war etwa 30 Jahre alt, als er sein Werk begonnen hat. Und er war der Retter seines Volkes und von den ganzen Heiden rundum auch. Und viele, viele mehr Dinge, die einfach Bilder sind zwischen oder Parallelitäten zwischen Josef und Jesus. Ich bin gleich fertig. Es wird immer schneller. Das Leben von Josef und seinen Brüdern. Wir gehen gleich ganz weiter bis ins Kapitel 49. Kapitel 49 segnet Israel seine Söhne. Vorher adoptiert er noch die Söhne von Josef. Deswegen haben wir auch 13 Stämme Israels. Deswegen haben wir 12 Stämme bei der Landverteilung zum Beispiel, auch weil der Stamm der Leviten, oder auch wenn sie in den Krieg ausziehen, sind auch die Leviten normalerweise nicht mitgegangen. Trotzdem 12 Stämme. Kapitel 49 segnet Israel seine Söhne. Wenn wir zum Vers 10 gehen, der Segen über Juda. Da heißt es, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Das ist der Herrscherstab, oder das war ein Titel für den Messias, für den erwarteten Retter. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo, der Messias, kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Es wird immer konkreter, der Segen geht über auf den Stamm Juda. Interessante Begebenheit aus der Geschichte noch. 30 nach Christus haben die Römer den Juden das Recht weggenommen, die Todesstrafe zu verhängen. Und die Juden haben das verstanden, dass damit der Herrscherstab von ihnen weggenommen wurde. Und als das passiert ist, sind die Priester weinend in Sack und Asche durch die Straßen gezogen und haben getrauert, weil Gott diese Verheißung hier im 1. Mose 49 nicht gehalten hat. Weil der Messias nicht gekommen ist. In Wirklichkeit war Jesus genau unter ihnen, hat gerade seinen Dienst begonnen, etwa um die Zeit. Und das war auch der Grund, warum die Juden natürlich zu Pilatus gehen mussten, als sie Jesus hinrichten wollten. Weil ihnen dieses Recht auf Todesstrafe weggenommen worden war. Kapitel 50 kommt dann alles zu einem Ende. Jakob stirbt, seine Brüder kommen zu Josef und bitten um Gnade. Josef sagt im Vers 20, bin ich etwa an Gottes, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit ich es tue, wie es in diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht. Das Leben von Josef ist für mich das schönste Beispiel, das schönste Bild für Römer 8, 28. Wir alle wissen, was dort steht, oder? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir sehen das im Leben von Josef. Ich meine, wie schlimm kann es werden? Im Gefängnis unschuldig. Ausgestoßen. Gott hat es zum Guten verwendet. Gott wird alle Dinge zum Guten mitwirken. Für die, die ihn lieben. Römer 8, 28. Ein wichtiger Vers. War für mich schon oft ein Rettungsring, in dem ich mich festgehalten habe. Wie kannst du weitergehen, wenn es um dich herum alles zusammenfällt, wenn du nicht verstehst, was in deinem Leben vor sich geht, wenn du versagst, wie kannst du vorangehen, wie kannst du weiterkämpfen, wie kannst du standhaft bleiben, Vertrauen auf Gott. Und gesagt, unser Leben mit Gott realisieren ist Vertrauen, ist Glauben an ihn. Römer 8, 28, wir wissen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Die, die Gott lieben. All unsere Sünden, all unser Versagen, all das Schlimme, all das, was wir nicht verstehen, Gott sagt, er wird zum Guten mitwirken. Deswegen können wir vorangehen, können wir Gott vertrauen. Wer das nicht glaubt, dass Gott die schlimmsten Dinge zum Guten mitwirken kann, lest das Leben von Josef. Gott wird alles zum Guten verwenden in unserem Leben, wenn wir ihn lieben. Gut, 1. Mose endet hier. Das Volk Israel ist in Ägypten. Gott hat seine Familie nach Ägypten verfrachtet. Und er reinigt sie dort durch eine schwierige Zeit. Durch Leid. Was Gott hier macht, er beschützt sie wirklich vor den Völkern in Israel, vor den Kanaanitern, die sehr verdorben waren. Und Gott nimmt sie raus, führt diese Familie nach Ägypten. Und dort in Ägypten werden sie zu einer Nation. Und Gott beginnt oder fährt fort mit seinem Werk der Regeneration. Nächste Woche im 2. Mose werden wir sehen, wie Israel als Volk auszieht, als Nation auszieht aus Ägypten. Und Gott führt sein Heilshandeln an den Menschen weiter. Philipper 1,6 zum Abschluss. Er, der das gute Werk in uns begann, wird in Treue es vollenden. Im 1. Mose sehen wir die Anfänge. In der Offenbarung sehen wir das Ende. Gott wird uns erlösen und er wird alles wieder so herstellen, wie es von Anfang an war. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und wir sind auf dem Weg nach Hause. Lasst uns auch die Perspektive behalten. Lass uns beten.